Ja, es geht. Okay. Ja, herzliche Einladung von mir nochmal oder herzlich willkommen. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Ich nehme das als ein sehr großes Privileg wahr, hier bei euch predigen zu dürfen. Und ich freue mich, mit euch in den nächsten Minuten einen Bibeltext anzuschauen, der vielleicht für euch gar nicht so neu ist, aber euch mit in meine Gedanken mit reinzunehmen. Denn ich habe mich mit diesem Text jetzt die letzten Monate sehr auseinandergesetzt und freue mich damit, mit euch drüber zu reden. Und genau, ich habe eine PowerPoint, dass ihr auch ein bisschen mitlesen könnt. Wenn ihr keine Bibel habt, könnt ihr auch gerne mit dann bei der PowerPoint mitlesen. Und ich werde drei Hauptfolien haben. Auf der einen Folie ist ein Diagramm. Da werde ich leider nicht ins Detail reingehen können, aber wenn ihr das später noch haben wollt, kann ich euch das auch gerne nochmal zuschicken. Der heutige Predigttext ist in Jesaja 2, 1 bis 5. Und genau, den lesen wir jetzt. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Auf die Tafel. Ah, okay. Genau. Das zukünftige Friedensreich. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Genau, ich finde das einen sehr spannenden Text und ich musste mich da auch erstmal voll reinlesen. Und um besser verstehen zu können, was dieser Text für Jesaja und für eine Bedeutung für uns hat, ist es wichtig, erstmal zurück zum Anfang zu gehen, nämlich zu Gott und seine Geschichte mit der Welt und mit den Menschen. Und wir können erkennen, dass am Anfang erschaffte Gott die Menschen in seinem Ebenbild. Sie sollten sein Wesen und seinen Charakter widerspiegeln, seine Liebe und seine Gemeinschaft. Und da war Gott mit den Menschen noch, in der ersten Spalte könnt ihr das sehen, da waren die noch zusammen. Und dann kam der Sündenfall. Und die Menschen wurden selbstbezogen und nicht Gott oder die Mitmenschen interessierten sie noch. Gott wollte aber mit ihnen ans Ziel kommen und ist mit ihnen drei Bünde eingegangen. Der erste Bund ist der Noah-Bund, wo er uns verspricht, dass er die Welt nicht zerstören wird, sondern ans Ziel bringen wird. Mit dem Abraham-Bund zeigt uns Gott, dass er durch die Nachkommenschaft Abrahams dieses Ziel erreichen wird. Und im Mose-Bund gibt Gott seinem Beispielvolk 10 Gebote, um ihnen zu zeigen, auf welche Weise sie leben sollen und wie sie am besten Gottes Wesen darspiegeln können. Und Gott schenkt seinem Volk 3 Geschenke. Einmal ein Land, ein König und ein Tempel. Doch das Land oder das Volk ist nicht beispielhaft. Und Gott schickt Propheten, die zu der Zeit eine besondere Verbindung zu Gott hatten. Und hier kommt Jesaja ins Spiel. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament und seine Berufung und seine Wirkungszeit fielen in einer der schwersten Zeiten seines Volkes. Jesaja kündigt den Untergang des Nordreiches an und lebt zur Zeit der Belagerung und der Zerstörung Jerusalems durch die Assyrer. Die Menschen zu der Zeit lebten in Sünde und nicht nach den Geboten. Die beteten andere Götter an und sie lebten in Ungerechtigkeit. Doch Israel stand im Bunde mit Gott. Und in Exodus lesen wir, wie von diesem Mosebund der bei dem Berg Sinai eingegangen worden ist, dass dein Volk keine anderen Götter anbeten sollte. Aber durch die immer ändernde politische Lage und die Übernahme Jerusalems fand auch eine Übernahme ihres Gottes statt. Doch Jesaja spricht hier von einem neuen Jerusalem, wo die Menschen zu Gott umkehren und über Gottes Gerechtigkeit lernen. Eine Zeit, wo Frieden herrschen wird. Und wie oft lesen wir von diesem israelischen Volk, dass es sich von Gott abwendet und seine Gebote missachtet? Man würde denken, dass Gott gar keinen Bock mehr hat auf sein Volk, ihn immer wieder hinterher zu rennen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Jedoch gibt Gott nicht auf und schenkt Jesaja eine Vision. Gott wollte trotz der Übernahme Jerusalems durch die Assyrer sein Volk die Hoffnung auf die zukünftige Erlösung und die Verheißung des Friedenreiches zusprechen. Doch das Volk hört auch nicht auf die Propheten, wodurch Gott dreimal eingreifen muss. Zum einen ist das die Teilung des Nord- und Südreiches, zweitens des Fall des Nordreiches und drittens die Einnahme des Südreiches durch die anderen Völker. Und das Beispielvolk wird von den Babyloniern ca. 150 Jahre nach der Vision besiegt und kommt ins Exil, wo alle drei Geschenke weggenommen werden. Gott hält jedoch an sein Ziel fest, weil er die Menschen liebt und möchte sein Beispielvolk erneuern. Sein Volk soll Salz und Licht für die Menschen sein, damit sie erkennen, wie Gott ist. Und durch Jesus kommt Gott sein Ziel näher. Die 12 Jünger bilden das neue Beispielvolk. Und durch das Kreuz und den Glauben an Jesus wird es allen Menschen ermöglicht, Teil von diesem Beispielvolk zu sein. Jesus macht die drei Geschenke, die Gott dem Volk Israel vor tausenden von Jahren gegeben hat, durch Jesus wieder vollkommen. Jesus als wahrer König, das Land, was die ganze Welt repräsentiert, und der Tempel, den wir sind für den Heiligen Geist. Und das ganze Buch Jesaja vermittelt eine Botschaft des Gerichts und der Verzweiflung, der Hoffnung, der Verzweiflung des Volkes, aber gleichzeitig auch die Botschaft der Erlösung und der neuen Hoffnung. Und Jesaja 2, 1 bis 5 ist eine hoffnungsvolle Aussicht auf Gottes neues Reich. Und jetzt ist die Frage, was können wir aus diesem Text erkennen? Wie cool ist es, dass Gott nicht aufgibt und in all diesem Leid und diesem Schmerz seinem Volk ein Versprechen auf Frieden schenkt? Wenn wir uns den Text genauer anschauen, erkennen wir, dass es verschiedene Aspekte anspricht. Zum einen wird der Berg Gottes als Haupt dargestellt, als Größtes über alle anderen. Der Berg, auf dem das Haus Gottes steht, ist heilig, stark, groß und nicht vergleichbar mit allen anderen Orten, die wir bis jetzt kennen. Und in anderen Bibelstellen wird das Wort Haus auch für das Wort Haus auch Tempel verwendet. Und die Verheißung richtet sich schon an die Menschen, die damals gelebt haben. Sie konnten sich darunter was vorstellen, was es heißt, einen heiligen Ort zu betreten. Und es ist etwas Einzigartiges, etwas, was unsere Vorstellung übersteigt und was wir bisher nicht kennen. Und zweitens lesen wir, wie alle Nationen zu dem Haus des Herrn strömen. Stellt euch das mal vor, alle Nationen wollen in Gottes Haus. Ist das nicht der Traum von jedem Christen, dass alle sich nach Gott ausrichten? Und dies dürfen wir auch schon heute erleben. Wie viele verschiedene Nationen beten Jesus an? Wie viele Lobpreislieder gibt es auf mehreren Sprachen übersetzt? Die vollständige Bibel ist für 79% der Bevölkerung in ihrer Muttersprache übersetzt. Und ja, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben noch viele Sprachen, die wir übersetzen müssen. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und schon heute werden Gottesdienste in Hunderten von Nationen gefeiert, gelebt und Glaube gelebt. In Vers 3 lesen wir, dass wir von Gott lernen können. Er wird uns seine Wege zeigen und wir werden in seinen Fußstapfen treten. Seine Weisungen, Wahrheiten und sein Wort werden wir verbreiten. Wie cool ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, der Beziehung zu uns sucht, In so vielen anderen Religionen geht es darum, dass die Menschen nach einem Gott suchen. Aber im Christentum geht es darum, wie Gott zu uns Menschen kommt. Er kommt auf uns zu. Und indem Jesus auf diese Welt kam, wurde Gott Mensch, wodurch er für uns sein Leben greifbarer gemacht hat und sein Wesen greifbarer. Wir haben das Privileg von Gott, durch das Leben von Jesus zu lernen. Und ich stelle mir voll auf die Frage, kenne ich Gott? Also kenne ich ihn wirklich? Und ich habe so oft das Verlangen, Gott noch mehr, noch tiefer und noch besser zu verstehen. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben, etwas so Wertvolles. Ein Buch, wo wir über ihn und sein Handeln, sein Charakter, seine Liebe und seine Wege, Weisheiten und Wahrheiten lesen dürfen. Wir dürfen von Jesus lernen und es ist ein Privileg. Er kommt auf Augenhöhe, sodass wir erkennen und erleben und spüren dürfen, wie er ist. Und gleichzeitig ist Gott auch ein gerechter Gott. Und das wird in Vers 4 deutlich. Er richtet und sorgt für Gerechtigkeit und spricht Recht über Menschen und Nationen. Und ich bin so oft dankbar, dass ich das nicht machen muss. Ich muss nicht Leute richten und ich stehe auch überhaupt nicht in der Lage oder in der Position, das zu machen. Aber Gott ist ein gerechter Gott und das zu 100%. Es geht bei ihm nicht um seine eigenen Vorurteile oder um seine Sichtweise, sondern er sieht das komplette Bild. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, wie das aussehen könnte, denke ich so oft an diese Geschichten zurück, wo Jesus zu den Aussätzigen gegangen ist und Zeit mit den Ungewollten verbracht hat. Er hat Gemeinschaft mit denen gesucht, die abgestoßen worden sind von dem Volk. Er hat die Priester zurechtgewiesen und den Balken im Auge des Einzelnen aufgezeigt. Und er hat die Armen, die Schwachen, die Weisen und die Ungesehenen gesehen und ihnen neue Hoffnung geschenkt und Beziehung mit ihnen gelebt. Gott ist der Einzige, der das Herz des Menschen kennt. Und wenn Gott richtet, dann fair. Und darauf können wir vertrauen. Und schon heute richtet er. Er lehrt jeden Einzelnen von uns durch seinen Geist neue Erkenntnisse zu erkennen und hebt das hervor, was für uns gerade relevant ist, woran wir arbeiten müssen. Er zeigt uns auf, wo wir gesündigt haben, wo wir falsch gehandelt haben oder gedacht haben. Und die Konsequenz werden wir tragen müssen und wir müssen verantwortlich dafür gemacht werden. Jedoch übersteigt Gottes Gnade und seine Liebe und seine Vergebung all unsere Fehler. Und Gott wandelt Waffen in Werkzeuge um. Und für Gott ist nichts unmöglich. Er kann die Waffen in unserem Leben nehmen und in Werkzeuge umwandeln. Er kann das Schlechte nehmen und daraus was Gutes entstehen lassen. Und ich glaube, mit diesem Satzteil Schwerter in Flugscharen geht es nicht nur um Waffen, die im Kampf benutzt werden. Sondern ich glaube, es geht um viel mehr. Zum Beispiel negative Gedanken, schlechte Angewohnheiten, verletzendes Handeln. Gott nimmt all dies und möchte es in etwas Gutes verwandeln. Er will uns helfen, indem er das, was für uns schlecht und zurückhaltend ist und was negativ ist, aus der Hand nehmen und uns dafür etwas in die Hand geben, was gut und förderlich ist, was uns weiterbringt, was Frucht bringen kann. Und darüber hinaus sind wir auch aufgefordert, diese Waffen in unserem eigenen Leben loszulassen. Es steht nicht in dem Bibeltext, wir sollen darauf warten, bis Gott diese Waffe nimmt, sondern wir haben auch Eigenverantwortung. Und ich habe ein bisschen recherchiert, was Flugscharen eigentlich damals gemacht haben oder was sie gedient haben. Und sie haben den Boden vorbereitet, sodass man Samen hineinpflanzen kann, sodass eine Frucht später entstehen kann. Und ich glaube, genauso ist es mit unserem Leben. Wir benötigen manchmal erstmal einen Flugscharen, um uns vorzubereiten, sodass wir später Frucht tragen können. Und in dem Bibeltext wird auch angesprochen, dass Kriege nicht mehr relevant sein werden. Was ist das für eine schöne Aussicht? Es wird keine Kriege mehr gelehrt. weil kein Krieg mehr notwendig sein wird. Erleben wir das nicht schon zum Teil in Deutschland? Es gibt zwar noch die Bundeswehr, aber sie ist nicht mehr verpflichtend für alle, weil einfach der Bedarf nicht mehr da ist. Und stattdessen haben wir die Gelegenheit, in die Schule zu gehen, ein FSJ zu machen, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen und das nachzustreben, worauf wir Lust haben. Und ich glaube, besonders meine Generation vergisst oft, in was für ein Vorrecht wir leben, in einem Land zu leben, wo es keinen Krieg mehr gibt. Vor 74 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und vor 30 Jahren war der Mauerfall. Das heißt, es gibt bestimmt einige von euch hier, die beides miterlebt haben, vielleicht auch nur eins. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn gerade in Deutschland Frieden herrscht, dass es immer noch Leute gibt, die auf der Flucht sind. Oder wir hören immer noch von den Konflikten im Mittleren Osten. Und ich habe mal drüber nachgedacht, was hätten wir für ein, also was wäre anders, wenn es keinen Krieg mehr gäbe? Und ich glaube, es wäre das Privileg, uns auf andere Sachen konzentrieren zu können. Wir haben die Option und die Kapazität und die Möglichkeit, in Beziehungen zu investieren, zu dienen und zu lieben. Es wird uns ermöglicht, anstatt auf dem Kampffeld zu stehen, Zeit in Menschen zu investieren, mit ihnen Zeit zu verbringen, von Jesus zu erzählen und diese Liebe, die er uns so gut vorlebt und spüren lässt, weiterzugeben. Wir haben die Gelegenheit, noch viel mehr in sein Reich zu investieren und unsere Rolle darin zu finden und auszuleben. Und in Vers 5 lesen wir, wie wir im Licht des Herrn leben werden. Wir sind in dieser Welt von vielem Dunklen und Bösen umgeben. Eifersucht, Gier, Stolz, Süchte. Und wir leben in einer Welt, wo wir täglich mit Enttäuschung, Trauer, Leid, Armut und Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Doch durch Gottes Liebesbeweis an uns, indem er durch seinen eigenen Sohn uns ewiges Leben geschenkt hat, können wir in seinem Licht leben. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Durch den Liebesbeweis am Kreuz sind wir nicht mehr gezwungen, im Dunkeln zu leben. Aber durch Jesus' Tod am Kreuz dürfen wir aus dieser Dunkelheit heraustreten und im Licht leben. In Matthäus 5 werden wir mit dem Licht, das die Welt erhält, verglichen. Wenn wir in Beziehung zu Gott leben, leben wir automatisch in seinem Licht und erhellen die Dunkelheit. Kennt ihr diesen Spruch, der sagt, wenn etwas im Verborgenen ist, hat es mehr Kraft, als wenn etwas ans Licht kommt? Licht raubt dem Bösen die Kraft. Licht erhellt und bringt Hoffnung, Heilung, Schutz. Und nicht nur für unsere Mitmenschen, sondern auch für uns selbst. Und den dritten Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, was hat diese Vision mit unserem heutigen Leben zu tun? Ihr kennt bestimmt alle diese Frage. Wenn du eine Sache dir wünschen könntest oder irgendwas auf dieser Welt verändern könntest, was wäre es? Und ich habe ein bisschen mal nachgeforscht und einige Antworten von denen waren Weltfrieden, Grenzen zwischen Ländern aufheben, Gewalt abschaffen, keine Hungersnöte. Tief in uns drin sehen wir uns nach einer Hoffnung und nach einem Frieden. Einen Frieden, der über das Wesentliche hinausgeht. Und mit Jesus ist auch ein neuer Friede auf diese Welt gekommen. Und in Philipper 4, Vers 7 lesen wir, wie Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahrt, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Er hat uns bereits seinen Frieden geschenkt. Und wir haben das Privileg, in den kleinen Sachen seinen Frieden und seine Fürsorge und seine Liebe zu erfahren. Es gab schon mehrere Situationen in meinem Leben, wo ich mich nach dem Frieden Gottes gesehnt habe und wo ich ihn auch spüren durfte. Und eine Erfahrung würde ich gerne mit euch teilen. Bevor ich zum MBS gegangen bin, habe ich ein einjähriges FSJ in Kaschmir gemacht. Und für die Leute, die sich mit Politik auskennen, wissen, dass Kaschmir einer der meistbesetzten Militärgebiete der Welt sind. Und Kaschmir ist eine Region im Norden Indiens, der im ständigen Konflikt zwischen Indien und Pakistan steht. Und es ist eine Region, die ich als sehr wunderschön erleben durfte. Und gleichzeitig als ein Ort mit viel Trauer, Dunkelheit, Unfrieden, Gefahr und Gewalt. Ich lebte 11 Monate in dieser Region und ich wurde mit Aufständen, Demonstrationen, Tod und vielen Wochen Ausgangssperren konfrontiert. Und meine Freunde haben nicht verstanden, warum ich noch da sein möchte. Und mein Vater war kurz davor, mich nach Hause zu holen. Und trotzdem habe ich Gott in dieser Zeit so eindrucksvoll erleben dürfen. Und ich war von seinem Frieden umgeben. Und es war dieser übernatürliche Frieden. Und ich hatte keine Angst. Ich sah auch gar keinen Anlass, nach Hause zu gehen. Diese 11 Monate gehörten zu den herausforderndsten in meinem Leben. Und ich war oft überfordert mit der Situation. Und ich konnte auch nicht nachvollziehen, warum die Regierung immer wieder auf Gewalt zurückgriff, um etwas zu lösen, was gar nicht irgendwie lösbar war durch Gewalt. Und ich habe diese Dunkelheit und diese Hoffnungslosigkeit, dieses Leid und dieses Trauer gespürt. Dennoch wusste ich, dass ich genau da war, wo ich sein sollte. Ich habe mich nach diesem Frieden gesehnt und ich habe diesen Frieden spüren dürfen. Und die Umstände haben sich nicht groß verändert. Aber mein Gott war mit mir in dieser Situation. Als ich die Bibelstelle durchgelesen habe und mir verschiedene Auslegungen dazu angeschaut habe, haben manche Leute gesagt so, ja, es geht um ein Gottesreich, das erst passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und manche waren so, nee, es geht schon darum, also das hat schon angefangen, weil Jesus auf die Welt kam. Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und ich glaube, dass Gottes neues Reich bereits angebrochen ist. Sein Reich und seine Herrlichkeit werden durch uns repräsentiert. Sie leben in uns schon. Und wir dürfen heute schon diesen Frieden erleben, so wie ich das vor ein paar Jahren erleben durfte. Und wie ihr das bestimmt auch immer wieder in eurem Alltag erlebt. Und in Matthäus 6, 33 steht geschrieben, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da steht trachten. Das heißt, dieses Reich ist schon da. Wir können uns schon danach aussehnen, also danach ausstrecken. Und es hat mit Jesus angefangen. In Christus ist eine neue Zeit angebrochen. Und wer glaubt, kann ein neues Leben anfangen. Das steht in 2. Korinther 5. Wer glaubt, gehört einer neuen Welt und einer neuen Zeit an, dem Reich Gottes. Wir sind neue Kreaturen durch Gott. Und bei der Taufe und der Bekennung unseres Glaubens werden wir in seine Familie adoptiert. Wir sind Teil seines Reiches. Und gleichzeitig steht die Vollendung des neuen Reiches noch aus. Es hat begonnen, aber es ist noch nicht am Ziel angelangt. Da unsere Welt immer noch gebrochen ist und immer noch unter der sündigen Natur ist. Aber wir sehen uns nach diesem Friedensreich. Und diese Spannung fasst Johannes in seinem Brief zusammen. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir sind noch nicht am Ziel. Und es gibt noch so viel zu entdecken und über Gott kennenzulernen. Und schon jetzt können wir daran arbeiten. Strebe nach diesem Gottesreich. Jetzt schon. Lebe es aus, so gut du kannst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz. Und die Frage ist, wie kann ich Frieden in meine Umgebung bringen? Und ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir nochmal uns die Waffen in unserem Leben anschauen. Was in deinem Leben ist förderlich und weiterbringt? Was ehrt Gott? Und was in deinem Leben hält dich zurück, in Gottes Reich zu investieren? Sind deine Freundschaften ermutigend und stärken sie deinen Glauben? Oder verführen sie dich zu schlechten Gewohnheiten? Bist du neidisch und gierig oder bist du gut im Teilen? Ehrst du deine Eltern und respektierst du deine Mitmenschen oder redest du schlecht über sie? Um in seinem Licht leben zu können, werden wir Gewohnheiten ablegen müssen. Und gleichzeitig ist die Frage, welche Ressourcen habe ich bekommen, um Gottes Reich mitzugestalten? Und geben wir diese Ressourcen den Raum, in unserem Leben aufzublühen? Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, warum ich Deutsche bin. Warum habe ich das Privileg, einen deutschen Pass zu haben? Warum habe ich das Privileg, eine liebevolle Familie zu haben, die sich um mich kümmert? Warum durfte ich eine Schulausbildung machen? Und warum habe ich Sicherheit und Wohlstand? Und ich habe es nicht verdient, aber Gott hat mir diese Ressourcen in meinen Händen gelegt, damit ich anderen helfen dienen kann, die es vielleicht nicht alleine schaffen, um materielle Sachen verschenken zu können, weil ich im so viel Überfluss lebe. Vielleicht in der Lage zu sein, eine Freundin auf einen Kaffee einzuladen und mit ihr Zeit zu verbringen, anstatt 16 Stunden am Tag zu arbeiten. Und wir haben alle unterschiedliche Ressourcen von Gott bekommen. Und die Frage ist nur, nutzen wir sie auch für seine Ehre? Und die letzte Frage, die ich heute euch stellen möchte, ist, bist du ein Friedensbringer? Um in seinem Reich zu investieren und andere zu dienen und deinen Nächsten zu lieben, musst du nicht in ein anderes Land gehen. Es fängt genau hier an, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung, indem du Zeit mit Freunden verbringst, vielleicht einem Obdachlosen was zu essen und zum Anziehen gibst, vielleicht dich sogar neben ihn auf dem Boden sitzt und einfach nur mit ihm redest und Gemeinschaft mit ihm hast. Oder indem du auf eine Person zugehst, mit der du gerade Streit hast und deinen Stolz überwindest und den ersten Schritt machst, deinen Mitmenschen dienst, zuhörst und Ermutigung in ihr Leben reinsprechen kannst. Du bist ein Teil von Gottes Familie. Und als Geschwister im Glauben sind wir alle ein Glied seines Körpers. Und jeder von uns hat seine Rolle. Was ist deine Rolle? Und ich will dich heute Morgen ermutigen, aus deiner Komfortzone herauszutreten und zu überlegen, was du jetzt und hier machen kannst, um Frieden, Hoffnung und Liebe in deine Umgebung zu bringen. Ich möchte dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, wo ungelöste Konflikte in deinem Leben sind. Und dich mutig auf den Weg machen, diese Konflikte zu lösen und zu beseitigen. Und bevor wir das nächste Lied singen, möchte ich dich dazu ermutigen, über diese Frage nachzudenken. Für welche Person in deinem Umfeld kannst du ein Friedensbringer in der kommenden Woche sein? Und wenn es möglich ist, würde ich euch gerne dazu ermutigen, mit euren Sitznachbarn kurz drüber zu reden und euch auszutauschen. Und ihr habt dafür jetzt 3 Minuten Zeit, ob alleine darüber nachzudenken oder mit euren Sitznachbarn. Und dann werde ich mit einem Gebet abschließen. Thank you. Papa, ich danke dir, dass dein neues Reich schon angebrochen ist und dass wir das Privileg haben, von dir zu lernen, in deinem Licht zu leben und Frieden in unsere Umgebung zu bringen. Du hast uns bevollmächtigt, gemeinsam mit dir an deinem Reich zu bauen. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum deinen Frieden spürbar machen lässt, an dass du jede einzelne Person zeigst, wo sie in ihrem Umfeld Frieden, Hoffnung, Liebe und Freude verbreiten können. Zeige uns, wo wir Waffen und Werkzeuge umwandeln können, um Frucht zu bringen. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. In Jesus' Namen. Amen.